Hallo zur 12. Folge Colonel Panic Board on Fire. Die dutzendste Folge, beziehungsweise genug für ein ganzes Jahr, wenn man monatlich hochlädt. Das heißt, es ist jetzt November 2023. nein, es ist wahrscheinlich August 2025. Wir wissen noch nicht 100%, wann wir hochladen. Und heute haben wir was ganz Besonderes. Heute werden wir nämlich zwei Gäste haben. Wer bei YouTube guckt, weiß das schon. Und wieder eine richtige Lagerfeuergeschichte. Das heißt, eine Debugging-Geschichte, die über Monate ging, schwierige Themen zu debuggen. Und am Ende kommen, ich darf spoilern, ich glaube, 10 Zeilen Codeänderung raus. genau, das sind die Geschichten, die wir am meisten mögen. Heute haben wir so eine. Und so wird es sein. Meine Gäste heute sind zum einen
Stefan aus dem Kernel-Team.
wie bist du hier reingeraten? Seit wann bist du dabei bei Penguitronics?
Genau, ich bin seit, ich glaube September 2023 bin ich bei Penguitronics, bin im Kernel-Team, Kernel-Entwickler. Genau, habe vorher, ja, also bin ein bisschen über Umwege zu Penguitronics gekommen, habe eigentlich als Anwendungsentwickler ursprünglich meine Ausbildung gemacht, dann nochmal über ein Studium in die Low-Level-Schiene gekommen. Genau, und habe mich dann, weil ich ein relativ großes Faible für Low-Level-Entwicklung habe, viel auch auf Mikrocontrollern gemacht habe, bin ich dann zu Penguitronics gekommen über eine Embedded World am Stand.
Low-Level, ja. Du machst Sachen mit Tastaturen.
Richtig, genau. Und neben meiner Tätigkeit als Kernel-Entwickler bei Penguitronics bin ich auch noch ein Maintainer der QMK-Firmware. Das ist eine Open-Source-Firmware für alle möglichen Eingabegeräte, aber hauptsächlich Tastaturen, Mäuse, Trackballs. Indem man dann unterschiedlichste Extra-Features noch hat.
Ich hab meine Tastatur von dir gekickt. Sie hatte zwar keine Keypads, aber ansonsten funktionierte sie.
Ja.
Ja, eigentlich wollte ich dich wahrscheinlich seit 2023 dann über diese Schiene mal in den Podcast kriegen.
Das ist korrekt, ja.
Das hat nicht geklappt. Aber jetzt, heute haben wir ein Thema. Was es ist, verrate ich noch nicht. Denn vorher kann sich Lukas noch mal vorstellen. Du warst schon mal dabei.
Ja, ich war irgendwann schon mal im Podcast. Da haben wir über GPUs geredet, was eigentlich mein Thema ist, was ich so hier bei Penguitronics bearbeite seit inzwischen 12 Jahren.
Das ist Grafikteam.
Das ist das Grafikteam.
Das Grafikteam macht gar keine schönen, also macht schon schöne Bilder, aber.
Wir machen, dass andere Leute schöne Bilder machen.
Ja,
genau. Ja. Genau, wir machen nur Grafikinfrastruktur, also Treiber und so Dinge, die da unten drin hängen. Und wenn man halt an einem reverse-engineerten Treiber arbeitet, dann muss man sich zwangsläufig auch irgendwie damit beschäftigen, wie Hardware unten drunter funktioniert, um richtig raten zu können, was die Hardwareentwickler sich vielleicht dabei gedacht haben. Und deswegen bin ich auch oft in so ganz low-level-Dingen unterwegs.
Ja, sowas wie, ja. Reverse-engineerte Treiber, stimmt. Das war unser Thema wahrscheinlich
ja.
auch. Ne?
Das war letztes Mal unser Thema. Spannendes
Zeug. Ja, du bist schon länger dabei. Weißt du, wann du angefangen hast hier?
2013.
Na gut. Das ist, da habe ich Abitur gemacht. Leonard, bist du ja jedes Mal bei Colonel Panic Board on Fire dabei. Ja, ich bin im Hardware-Team, mache da Hardware-Design und auch viel Softwareentwicklung und bin seit 2020 bei Penguitronics. Genau, und jetzt können wir das Geheimnis verraten. Worum geht es heute?
Es geht um einen Bug im Zusammenhang mit AeroFS, das quasi, wenn man versucht hat, Executables auszuführen auf einer ARM32-Plattform, immer in verschiedenste Panics, Kernel Panics gelaufen ist und die Auflösung dessen, wie was das eigentliche Problem ist,
gewesen ist.
Genau.
Gut. Worte, die wir bisher benutzt haben. EeroFS.
Ja.
Was ist EeroFS?
EeroFS ist ein relativ neues Read-Only-File-System. Das wurde ursprünglich bei Huawei entwickelt. Die Idee war, Huawei hat vorher für die, also vor allen Dingen
der Smartphone herrscht.
Das Smartphone und anderes. Genau. Die haben das X4-File-System vorher für ihre Systempartitionen bei Android-Smartphones benutzt und brauchten, also weil diese Systempartitionen an sich immutable sind, eignen sie sich für ein Read-Only-File-System. Und und die vorhandenen Read-Only-File-Systeme hatten Nachteile oder haben noch nicht ganz komplett das Feature-Set erfüllt, was sie sich da vorgestellt haben. Und haben sich dann daran gemacht, quasi ein moderneres, neueres Read-Only-File-System zu entwickeln, was für diese Anwendungsfälle geeignet ist. Unter anderem brauchten sie, ihre Priorität war in dem Falle schnelle Lesegeschwindigkeiten, auch unter, wenn es halt zum Memory Pressure, das System unter Memory Pressure gerät, also weniger freier RAM zur Verfügung steht. Und das vom Design her so sein sollte, dass es besser auf aktuelle Block-Devices passt. Also
das heißt, Huawei-Smartphones benutzen ein Dateisystem, das man nicht schreiben kann?
Zumindest für die Systempartition. Ja. Korrekt.
Da musst du vielleicht mal erklären, warum das sinnvoll ist.
Diese Systempartitionen, die werden an sich nur, also das sind, ich glaube, das sind auch klassische AB-Systeme. Wo man sagt, okay, hey, da liegt der Kernel drauf, da liegen die ganzen Basisfunktionalitäten, die man halt jetzt nicht kaputt schreiben möchte, damit das System zuverlässig bleibt. Und diese AB-Systeme werden dann entsprechend dann bei System-Updates halt abgedatet. Und da ist es quasi ein Feature, dass man dort nicht reinschreiben kann. Und die Sachen, wo dann Sachen nachinstalliert werden können, das sind dann auch writable, mutable Datenpartitionen. Das, wo dann der User auch sein Unwesen treiben kann. Genau.
Möglicherweise habe ich mein Unwissen gerade gespielt.
Ja.
Ich habe EeroFS tatsächlich letztens selber auch benutzt. Und ja, die Idee ist halt, dass man halt irgendein System hat, was einem ein Image bauen kann,
korrekt,
ja, wo halt ein fertiges Dateisystem drin ist mit allen ausführbaren Dateien und so.
Ja.
Und dann wird das halt in ein Image gebaut und dann wird da vielleicht noch eine Partitionstabelle drumherum getan und dann wird es halt auf das System gespielt. Und ab dem Punkt muss man das dann nicht mehr schreiben können.
Ja.
Ja. Sondern möglichst schnell lesen können.
Korrekt, genau.
Und da will es jetzt besser sein als
zum Beispiel SquashFS.
SquashFS.
Das ist ja das andere sehr verbreitete Read-Only-File-System, dessen Hauptdesignpunkt eigentlich möglichst kleine Images waren. Also SquashFS wird sehr gerne für Embedded-Geräte eingesetzt, wo sehr wenig Festspeicher, sage ich mal, verbaut ist. Zum Beispiel halt bei Routern. Einfach wenig Festspeicher haben.
Und haben schon gesagt, dass die Dateien komprimiert werden beim
Image packen? Genau, das ist bei SquashFS auf jeden Fall der Fall. Bei RUFS kann man Kompression anschalten. Auf den Punkt kommen wir nachher auch noch. Und das ist halt.
Ja, also die Idee ist, man komprimiert seine Dateien zusammen und dann packt man sie da rein und dann, das machen SquashFS und EeroFS machen das beide, aber EeroFS macht's, also kann es, bei da ist es optional.
Ja.
Und irgendwie schafft es halt, das effizienter zu sein. Also, nee, weniger CPU-Last zu haben, dafür aber weniger doll zu komprimieren.
Das nicht unbedingt, sondern das ist eigentlich vor allen Dingen die Art und Weise, die fertig komprimierten Blöcke abgelegt werden. Da ist es bei EeroFS so, dass die, also das kann man konfigurieren, aber die Standardausgabegröße dieser oder die Blöcke, die auf dem Festspeicher dann abgelegt werden, haben an sich erstmal eine feste Outputgröße von 4K, was zufälligerweise sehr gut passt auf aktuelle Flash-Speicher, die auch Pages haben, die 4K groß sind, als auch Memory-Pages im RAM, die 4K-Größe haben auf den meisten Plattformen. Und damit ist es zum Beispiel so, also die 4K-Blöcke liegen dann auch allein auf dem Festspeicher-Block-Device. Und wenn man jetzt zum Beispiel auf drauf zugreift und aus diesem 4K-Block haben möchte, ist es, und dadurch, dass sie allein sind, ist es jetzt nicht notwendig, zum Beispiel dazwischen zu lesen und für einen also eine Hälfte der Information liegt im ersten Block und die andere Hälfte im zweiten Block, sondern meistens liegt die Information halt in einem 4K-Block und man braucht nur diesen einen 4K-Block in dem Page-Cache zu lesen.
Also das, wenn man jetzt zum Beispiel ein Kilobyte lesen möchte und das ist halt gerade auf der Grenze zwischen zwei Blöcken, dann müsste man halt zwei Stück lesen, was dann blöd ist.
Genau.
Und SquashFS packt die Daten einfach hintereinander?
Genau, da ist es, SquashFS arbeitet nicht mit einer festen Output-Blockgröße. Also das heißt, die Blöcke, die auf dem Festspeicher abgelegt werden, sind jetzt nicht zum Beispiel 4K groß, sondern die haben eine variable Größe. Soweit ich mich da erinnere.
Ja.
Genau. Ja. Bei SquashFS ist der Input feste Größe, also ich komprimiere immer 4K oder 8K Blöcke oder sowas in variabel große Output-Blöcke, die dann einfach hintereinander liegen. Dadurch ist es natürlich sehr kompakt. Und EmuFS dreht das rum und komprimiert eine variable Anzahl von Input-Daten in einen festen Output-Block. Und damit kann ich dann halt sehr effizient da drin suchen und halt auch random Zugriffe machen.
Das klingt sinnvoll.
Das klingt sinnvoll.
Und auch so, als ob man damit tolle Delta-Updates machen könnte, weil die...
Vielleicht.
Ja, gut. Ja, aber da kommen wir heute nicht hin. Irgendwann müssen wir mal eine Folge zu Raug machen, glaube ich. Haben wir das schon mal? Nee. Nee, ist eine tolle Updating-Software.
Lösung.
Wenn Sie da Support brauchen, dann sagen Sie einfach mal Bescheid. gut, wir waren bei EroFS. Ja, du hast damit gearbeitet in einem Yocto BSP.
Genau. Ja. Genau. Und dieses Versprechen, also beziehungsweise warum ist das jetzt für uns interessant? Also natürlich ein performantes Read-Only-File-System. Also genau, warum ist das denn für uns interessant? In einem oder viel bei eigentlich alle neueren Systeme, die wir aufsetzen, haben einen Verified-Boot-Kontext. Das heißt, das gesamte System bis zum Root-File-System ist eigentlich immutable verifiziert und kann nicht verändert werden. Und es ist auch irgendwie, malicious verändert werden. Und zwar über Update-Strategien geht das Ganze, neue Versionen draufzulegen, aber unsere Root-File-Systeme sind ähnlich.
Ich werde allen, was du gerade sagst, nochmal nachfragen.
Das ist völlig okay. Ähnlich sozusagen, oder der Anwendungscase ist eigentlich sehr, sehr ähnlich zu dem, den jetzt zum Beispiel Huawei mit den Systempartitionen hatte. Wir haben eine Systempartition, die an sich, die kann zwar im Ganzen abgedatet werden, also ein neues Image aufgespielt werden, aber an sich sind die Root-FS oder die Root-File-Systeme, die wir haben, sind read-only. Und normalerweise haben wir dort, also oft nehmen wir jetzt auch noch ein Next4-File-System dafür, aber in dem Augenblick, wo das Root-File-System halt read-only ist und immutable, öffnet sich halt der ganze Use Case, ein optimiertes File-System dazu benutzen. Und genau, das war, die meisten neuen BSPs erstellen wir, genau, sind auf Grundlage von Yocto. Anyway, die Plattform, auf der ich da gearbeitet habe, ist nutzt einen älteren NXP-SoC, das ist der IMX6Q, das ist ein Quad-Core, 32-Bit-Arm. Und der hat der unterstützt jetzt nicht die schnellsten eMMC-Geschwindigkeiten, die man so zur Verfügung hat. Also Highspeed 200 oder 400 kann der nicht. Der kann DDR52. Das heißt, die Performance ist jetzt nicht die allerschnellste, die man haben könnte. Und gleichzeitig wollten wir aber bei dem Projekt, also da war die Bootzeit wichtig, dass das System schnell startet. Genau, war halt irgendwie die Frage, okay, halt, wie könnten wir das zum Beispiel schneller bekommen? Und da wäre eine Möglichkeit wäre quasi das, was man von der Platte liest, oder also von der eMMC, vom Festspeicher, das möglichst klein zu machen, um die I.O., also die Menge I.O., die notwendig ist, um die nötigen Dinge zu bekommen, halt zu reduzieren. Und auf der anderen Seite halt zu gucken, okay, ab wann, wenn wir jetzt die ganzen Daten komprimieren, die in dem Routefs liegen, wo ist dann der Punkt, wo zum Beispiel die Zeit zum Dekomprimieren dann wiederum den Bootprozess ausbremsen würden.
Ja. Jetzt musst du mal eine Pause machen.
Okay.
Gut. Wir hatten das Thema Verified Boot und sowas.
Ja.
Hast du DM Verity oder sowas benutzt? Also, ist das?
Das ist Teil dieser Kette.
Hast du wirklich benutzt?
Genau.
Sollen wir das? Wird das relevant? Müssen wir das erklären, wie das geht?
Nicht unbedingt.
Also okay,
nicht, gut. Nicht für diesen Fall.
Ja, Fall. Ja, machen wir eine Folge zu. ist auch gar nicht so schwierig, also bis auf den schwierigen Teil.
Aber du kannst ja gerne, kannst gerne eine kurze Zusammenfassung machen.
Nee, ich habe das letztes Mal gemacht und das, ja, nee, aber ist gut.
Ja.
Okay, das hatten wir. Dann skippen wir den ganzen Teil. Oder?
Also ist nur als Begründung dessen, warum man
okay.
Also in Root-File, also ein Read-Only-File-System, Root-FS ist auf jeden Fall zwingend dafür erforderlich. Du darfst es nicht verändern, weil sonst stimmen deine, kannst du es nicht mehr verifizieren.
Wir machen das Fass auf.
So. Okay.
Also, wir haben eine Partition, wo halt ein Root-File-System drin liegt.
Ja.
So, und jetzt stehen wir vor der Aufgabe, dass wir auf dem System nur vertrauenswürdige Software ausführen wollen und alles muss eigentlich signiert sein und so, ne?
Korrekt, ja.
Und deswegen machen wir DM Verity. Wie funktioniert das ungefähr?
Man hasht über die Blöcke des Root-File-Systems.
Ja.
Und baut dann ein. Bitte korrigiert mich, weil ich denn das Detail vergesse.
Möglicherweise habe ich das letztens auch gemacht.
Ah ja, okay, dann mach das doch. Dann mach das doch direkt.
Ja, Mensch, ja, mach mal eben. Warte, halt du mal diese Zettel vor dir.
Ja, ja.
Ja, jetzt bist du der Host.
Ja. Okay. So, Leonard.
Ja, wie funktioniert...
Wie kann ich mir das denn vorstellen mit so einem Filesystem? Also ich meine, wenn ich da alle Dateien auf einmal verifizieren will,
Das kann ja nicht gehen. Das müsstest du ja beim Boot alles einmal durchgehen und dann,
ja.
Dann weißt du es immer noch nicht, ob es zur Laufzeit stimmt.
Ja, das stimmt.
Deswegen macht man es anders, genau. Also bei DM Verity ist es so, dass wenn jetzt... Also du bist zum Beispiel im User Space, ja? Möchtest ein Programm ausführen,
ja.
Dann muss das ja erstmal geladen werden.
Mhm.
So, da geht der Kernel dann zum Dateisystemtreiber und sagt, mal bitte die Datei jetzt, die erste Page der Datei oder was. So, dann geht der eine Layer weiter, also geht das Dateisystem, geht eine Layer weiter runter und sagt, ich möchte jetzt diese Page von dem Block-Device haben. Und wenn das DM Verity ist, dann lädt er die, berechnet einen Hash-Wert davon und guckt den in einer Tabelle nach, wo die Hash-Werte drinstehen, die man da erwartet für diese Page. Dann sagst du, was machst du denn mit dieser Tabelle? Die muss ja auch irgendwie validiert werden.
Mhm.
Das heißt, die Page, wo die Tabelle drinsteht, die wird auch gehasht. So, und dann guckst du die in einer anderen Tabelle nach, bis du irgendwann bei einem Hashwert ankommst, der halt für das ganze Block-Device steht. So kannst du halt, du hast einen Hashwert und kannst das gesamte Dateisystem damit verifizieren. ohne halt das gesamte Dateisystem einlesen zu müssen. Dann folgst in so einem Verifikationsbaum quasi.
Und wie ist der, und dieser, das, man sagt ja auch einen Root-Hash, glaube ich, dazu.
Ja.
Und wenn ich den einfach verändern würde?
Ja, dann, das wäre schlecht. Ja, dann, die muss man dann, was macht man mit dem Root-Hash, Stefan? Ich habe meine geheimen Moderationszettel wieder zu mir geschoben, falls man es nicht gehört.
Ja. Genau, den legt man an eine Stelle, der wiederum von der Boot-Stage davor verifiziert wird.
Das heißt, es gibt einen Bootloader und der ist signiert von irgendwas anderem, eine Stufe früher. Und dann gibt es ein signiertes Linux mit, und irgendwo steht dann halt auch in dieser Signierungskette dieser Root-Hash drin.
Genau, also de facto spielt man dieses Spiel mit, man vertraut etwas davor, was einen quasi attestiert,
ja.
Dass man nicht verändert wurde. Und das ganze Spiel geht eigentlich die komplette Bootkette durch, bis man beim Bootloader meist, also bei uns setzt es ja auf jeden Fall, also eigentlich überall setzt es beim Bootloader an, wo dann der ROM-Code des Herstellers den anfänglich den Bootloader von dem Medium lädt, um es auszuführen, und davor den Bootloader verifiziert. Und der Bootloader hat dann die nächsten Schritte drin, zum Beispiel Zertifikate, mit denen dann halt ein FIT-Image verifiziert werden kann. In dem FIT-Image liegt dann den InitRAM-FS. In dem InitRAM-FS ist der Root-Hash des Verities hinterlegt, und so hangelt sich das Ganze weiter, ja, bis man dann ein verifiziertes Root-File-System hat, mit dem man dann arbeiten kann.
Das ist alles einmal fest zusammengeklebt und man kann nichts manipulieren. Was halt auch bedeutet, es macht gar keinen Sinn, ein schreibbares Dateiensystem wie ext4 zu haben.
Genau.
Weil der Moment, in dem man was schreiben würde, in dem Moment ging es dann alles kaputt.
Korrekt, dann würde dann die Hashes nicht mehr stimmen. Genau. Also man kann natürlich trotzdem einfach ein ext4-Dateisystem nehmen und das einfach read-only mounten, das ist kein Problem. Aber RW sollte man es nicht mounten, weil sonst wird beim nächsten Start auf jeden Fall dieses Root-File-System abgelehnt.
Genau.
Und aus diesen Gründen öffnet es dann die Tür zum Beispiel einen
ROFS oder Squash-FS
zu nutzen.
Genau.
Und ROFS ist dann, wie gesagt, aus den vorher genannten Gründen, nämlich dass es jetzt, sage ich mal, bei den Systemen, die wir haben, hat man im Allgemeinen genügend Speicher zur Verfügung, also Festspeicher, eMMCs, die sind alle groß genug. Wir sind nicht in einem Bereich unterwegs, wo man mit 128 MB
so ein Router oder sowas, die sind immer sehr, sehr historisch waren die immer sehr, sehr,
sehr eingeschränkt, genau,
was die hatten an Speicher.
Genau, das heißt, wir brauchen nicht, also bei uns kommt es halt meistens nicht darauf an, dass die Root-File-Systeme ganz besonders klein sind, sondern bei uns kommt es mehr oft darauf an, dass die Startzeiten halt besonders gut sind und es da keine großen Latenzen gibt.
Ja.
Oder kann es darauf ankommen. Und da ist es dann halt, kommt ROFS mit seiner Block-Devices optimierten Prämisse halt sehr gelegen. Genau.
Das heißt, du hattest dein IMX6Q?
Ja.
Mal, welche Buchstaben?
IMX6Q, genau.
Wie hast du mich genannt?
Von EXP. Immer das Freescale.
Ja. Du hattest, das ist jetzt nicht so das schnellste Ding, oder?
Ja, so sieht es ein bisschen betagter in die Jahre gekommen. Genau.
Ja. Das war vor 15 Jahren mal richtig.
Lukas war dabei.
Ja.
Ich hörte davon, dass auch ein gewisser
Grafikkarte erzählt vom Krieg.
Genau.
Okay, ja, IMX6Q. Das heißt, du wolltest das schnell haben, deswegen ROFS. Ausprobiert,
genau. SquashFS war SquashFS ist es auch aktuell noch.
Mhm.
Aber die Idee war halt, ja, lass uns doch ROFS ausprobieren, weil wir relativ harte Bootzeitenbegrenzung haben. Und genau, gucken, ob das schneller wird. Und
Das hast du dann gemacht, ist schneller geworden, alles hat funktioniert.
Exakt, genau. Und
das war die Folge.
Das war,
wir sehen uns in der 13. Folge.
Das war die Hoffnung. Das war die Hoffnung. Aber dann würden wir nicht hier in diesem Podcast zusammensitzen. Denn just als ich Error auf RoFS umgeschaltet hatte, was tatsächlich auch sehr angenehm integriert war, tatsächlich. Also das ging, das, also die Root-File-Systeme, also das eigentliche, ja, den eigentlich die eigentliche Dateisystemimplementierung quasi zu ändern, ist eigentlich, geht sehr schön in dem Blog2BSP. Startete ich diese Maschine, der Kernel liegt im FitImage, das RootFS liegt woanders. Und dann will er den Init-Prozess ausführen, was in dem Fall eine Systemd ist.
Also einfach mehr oder weniger die erste Datei vom Dateisystem.
Genau, lesen. Genau. Also, ne, also das Init-RAM-FS, was noch davor DMVerity-Verifizierung gemacht hat und so weiter und so fort, das hat noch kein RoFS benutzt, aber dann.
Das lädt, also der Bootloader kommt, holt sich den Kernel, holt sich ein Init-RAM-FS. In dem Fall ist das in derselben Datei drin, weil es ein Fit-Image ist.
Genau.
Legt die in den RAM, startet das Linux, dann geht es los. Und wir sind jetzt an dem Punkt, wo das erste Mal der Linux-Kernel selber versucht, auf das Block-Device zu zugreifen und das Dateisystem zu lesen.
Wir sind auf dem, ja, zumindest er hat es gemountet, verifiziert und es kommt dann zu dem Teil, wo dann, er hat ein Filesystem auch im Init-RAM-FS, also ein Root-Filesystem gemountet. Und dann kommt aber tatsächlich der Switch-Root. Das heißt, das Root-Filesystem wird nochmal umgehangen auf das tatsächliche Root-Filesystem, nicht das vom Init-RAM-FS. Und dann kommt der Handoff, also in dem Init-RAM-FS, das quasi davor läuft, ist auch noch nicht Systemd am Start, sondern ich glaube, da ist ein, ja, gute Frage. Was läuft denn da eigentlich?
Eine Sammlung Shell-Skripte.
Ein bunter Strauß an Shell-Skripten. Genau. Und dann wird's aber, dann sind wir mit den ganzen Aufsätzen, sind wir fertig, verifizieren und dann kommt quasi dann sagt, okay, hat Root-File-System habe ich umgehängt und jetzt bitte als Init-Prozess Systemd starten. Und just in diesem Augenblick, wo er losläuft, werde ich von einer Kernel-Panic aufgeweckt.
Hat das Board Feuer gefangen?
Das Feuer, das ist, ja, kurz ist es warm geworden und ja, dann ist
endlich. Es... Endlich! Nee, es hat kein Feuer gefangen.
Es hat kein Feuer gefangen, aber
irgendwann passiert es noch und dann können wir mit dem Podcast auch aufhören.
Ja, genau.
Haben wir uns erzählt.
Ja, genau.
Nein, also, direkt erste Versuch, irgendwas mit dem Dateisystem zu machen. Und Kernel Panic, es geht nicht weiter.
Genau, er hat gesagt, oder beziehungsweise, nee, es war nicht mal, also die Kernel Panic kam dadurch, dass er gesagt hat, mein Init-Prozess ist kaputt. Also er hat einen Init-Prozess gestartet und der Init-Prozess wurde gekillt mit entweder Illegal Instruction, also Opcode, den er nicht versteht, oder er versucht, einen Speicher zu dereferenzieren, der halt illegal ist, eine Speicheradresse.
Genau. Oder? Das heißt, er hat. Es war nicht deterministisch, also du hast.
Es war deterministisch, dass es kaputt geht. Auf jeden Fall. Aber die Gründe, die er präsentiert hat, haben sich geändert, sage ich mal.
Das sind mehr Debugging Opportunities.
Das gab sehr viele Debugging Opportunities, genau.
Ja. Aber genau. Wenn immer dasselbe passiert, wird es schnell langweilig.
Ja, das stimmt. Das kann man wohl sagen. Genau, ja. Ja, und da gab es dann verschiedene Ansätze. Oder beziehungsweise ist es halt erstmal die Frage, okay, was ist denn da eigentlich los? Ich will jetzt quasi so zu den Dingen kommen, die ich so probiert habe.
Ja, das will ich halt auch hören. Ich glaube, genau. Das wollen auch andere Leute hören.
Ja, genau. Ja, da war die Überlegung, okay, was ist denn da faul? Eine Überlegung war, okay, ist da was, ist das Image kaputt? Haben wir eine verbuggte RoFS-Utils-Implementierung. Also RoFS-Utils sind dann die Sachen, mit denen man dann das tatsächliche RoFS-Image erstellt.
Das ist doch schreibbar, das Dateisystem. Es ist halt nur eins
korrekt, das ist korrekt.
Ja, also das ist halt, was man auf seinem Host ausführt, auf dem man halt das Image baut. Und dann packt es einem halt das RootFS in ein Image rein.
Korrekt. Genau.
Da liegt natürlich nahe die Vermutung, dass er das nicht richtig gemacht hat.
Genau, das ist irgendwie, dass da die Daten, die da drin sind, irgendwie malformed sind. Mhm. Und dass man dann zum Beispiel genau, dass halt in der Systemd-Executable, die da als drinnen liegt, dass die halt einfach kaputt gegangen ist und deswegen dann halt diese Illegal Instruction kommt. Genau. Genau, da habe ich dann erstmal angefangen, habe ich bei mir auf dem Host das ROFS gemountet, habe reingeguckt, war klar, ist eine ARM32 Executable, mounten kein Problem gewesen, habe mir die SHA-Summe von dem Executable genommen. Im Init-RAM-FS habe ich den Boot abgebrochen, bevor er halt, also das hat der ROFS gemountet, hat es verifiziert gehabt. Und habe mir dann die SHA-Summe auch dargeben lassen dem Init-Prozess.
Du hast es einmal auf deinem Host gemacht?
Genau, korrekt.
Und du hast aber auch das Embedded-Gerät gestartet, sehr, sehr früh im Boot-Prozess unterbrochen und dann einfach, hier, gib mal die SHA-Summe von dem Executable hier.
Genau. Die waren gleich.
Okay.
Das heißt...
Auch gleich mit dem, was du halt gebaut auch, hast vorher?
Genau. Und ich habe mir die SHA-Summe gegeben quasi außerhalb vom ROFS. Also bevor es quasi dieses Executable in das ROFS gepackt wurde. Mhm. Genau. In allen drei Fällen war die SHA-Summe gleich. Und du konntest die Executable auch ausführen, wenn sie quasi nicht im ROFS war, also nicht gepackt. Das heißt, das muss... Also
wie konntest sie...
Die war nicht kaputt. Hast du versucht,
sie rauszukopieren und dann auszuführen? Oder was hast du probiert?
Ich glaube, ich habe sie von meinem Host... ich hatte ja auch eine Variante, die funktioniert hat. Und ich habe sie einfach... wenn das Embedded-Device gebootet war, also es ist übrigens nicht nur Systemd gewesen, sondern man konnte auch einfach Cut zum Beispiel ausführen und das ist halt einfach kaputt gegangen. Also das waren verschiedene Dinge, die einfach kaputt waren, wenn man sie ausgeführt hat. Und man konnte aber, wenn du die Executable, also hast eine SHA-Summe von dieser Executable genommen, die war überall gleich. Also das war das richtige Executable und man konnte das Executable auch ausführen. Das war also nicht kaputt, also das an sich war es nicht malformed oder sowas. Aber in dem Augenblick, wo man es quasi ausgeführt hat, ist vielleicht ein bisschen genau. Also es ist auf jeden Fall.
Jetzt ist das Mikrofon abgefallen.
Ja, jetzt ist das Mikrofon
abgefallen. Man wird ihn wahrscheinlich immer noch hören, aber. Jetzt wieder dran.
Genau. Bottom line, das Executable war nicht kaputt, sondern...
Also, wenn das... Okay, also man konnte es lesen.
Ja.
Und danach konnte man es auch ausführen. Nur, dass es durfte nicht das Erste sein, was man versucht, es auszuführen.
Genau, das ist dann der nächste Hinweis.
Ja, macht Sinn.
Genau, ja, und dann, bis dahin, also diese ganzen Verifizierungsschritte, oder beziehungsweise, an irgendeinem Punkt war klar, okay, also das ROFS-Image an sich ist nicht malformed. Sondern es muss irgendetwas passieren, dass wenn man versucht, das Executable auszuführen, es zu einer Data Corruption kommt. Für dem, was er dann ausführen möchte. Aber es ist quasi nicht, also auf der Disk ist alles noch in Ordnung. Genau. Jetzt war aber noch nicht klar, wo ist es passiert, an welcher Stelle. Und genau, an dem Punkt habe ich dann auch an irgendeinem Punkt war ich dann auch mit meinem Latein so ein bisschen am Ende. Es hat sich auch, also ich habe verschiedene angefangen, noch Traces anzumachen. Dann hat sich auch der Ausführungszeit, also der Ausführungspunkt, also wo es sich aufhängt. Also ich habe dann auch noch das Init-RAM-FS rausgenommen aus der ganzen Gleichung, habe versucht quasi
direkt das ROFS.
Genau, das ROFS direkt zu mounten und zu starten. Versucht quasi die wirklichen Teile immer geringer zu halten, um zu gucken, wo eigentlich das Problem liegt. Und genau, und dann an einem Punkt war ich mit meinem Latein relativ erstmal am Ende und dachte mir, okay, das wäre jetzt, also weil ich auch gut Zeit schon investiert hatte, dachte mir, ich schreibe mal einen Bug-Report an die ROFS-Mailingliste. Das war im Dezember letzten Jahres. Mhm. Dann habe ich mein Problem geschildert und
oh ja, was Timeline. Ich noch ganz... Wir haben vergessen, die Timeline zu machen.
Ja, genau.
Okay, Dezember letzten Jahres.
Dezember letzten Jahres, also habe ich eh versucht, die Umstellung zu... Also hatte ich probiert, habe ich ROFS ausprobiert und habe dann auch einen Bug-Report geschrieben. Was ich in dieser ganzen Sache noch vergessen habe, ist diese Data Corruption ist nur aufgetreten in dem Augenblick, wo man die Kompression eingeschalten hat von ROFS.
Aha.
Das ist nochmal ein ganz wichtiger Hinweis. Das heißt, ROFS ohne Komprimierung der Blöcke lief ohne Probleme, hat ohne Probleme gebootet in dem Augenblick, wo man die Kompression der Blöcke eingeschalten hat, kam es zum Problem. Und ROFS hat auch verschiedene Kompressionsalgorithmen stehen zur Verfügung. Mhm. Ich glaube, LZ4 war die erste Implementierung. Ich glaube, 4 stehen insgesamt aktuell zur Verfügung. Mit Z-Standard, der ist, glaube ich, der neueste von den ganzen Dingen.
Das ist immer das, was ich überall auswähle, weil es das neueste ist.
Und wohl auch das Beste. Genau. Und genau, dann habe ich auch noch, also genau, das konnte ich dann auch eingrenzen. Okay, es ist halt in dem Augenblick, wo man die Komprimierung einschaltet. Habe dann auch noch gedacht, okay, vielleicht passiert es auch bloß bei einem dieser Datenkompressionsalgorithmen. Vielleicht ist da irgendwo ein Bug drin, falsch gehalten. Mhm. Nein, ist nicht der Fall. Es ist immer egal, welchen Kompressionsalgorithmus man benutzt. Dann dachte ich, okay, vielleicht ist es ein Hardware-Problem. Oder, also, kind of it is.
Kind of it is. Aber irgendwas spezifisch zu dem Board, mit dem du arbeitest.
Ja, genau. Und dachte halt vielleicht...
Der RAM ist falsch angeschlossen.
Oder
Trainings sind schräg.
EMMC gibt unter komischen Umständen falsche Dinge zurück. Oder wer weiß es, ne?
Also wer weiß es.
und ich hatte eigentlich gehofft, weil es deterministisch aussah, dass man zum Beispiel ein QEMU nachstellen konnte. Mhm. Kann. Ja. Einfach QEMU in dem Falle ist ein Emulator.
Das haben wir schon mal gehabt.
Das habt ihr schon
mal gehabt. Also wer nicht alles gehört hat, ist irgendwann auch selber schuld.
Ja, okay. Also genau, wenn ihr genau wissen wollt, was QEMU ist.
Ich weiß jetzt nicht, welche Folge es war, aber ich glaube, es war eine der letzten.
genau, und dann habe ich versucht, quasi diesen Case nachzustellen im QEMU.
Ein Emulator.
Ein Emulator im Emulator nachzustellen und dort ist er nicht aufgetreten.
Hm.
Genau. Es ist auf jeden Fall so ein Heisenbug gewesen und es, genau, Kompression, wir wussten auf jeden Fall, Kompression verändert die ganze, also lässt ihn auftreten und interessanterweise habe ich auch noch Trace Events angeschaltet, dann hat sich der Punkt verschoben, und auch der Bug verschoben, also dann, als erstmal war es eine Illegal Instruction.
Ja.
Wenn man Trace Events angeschaltet hat, ist es auf einmal eine Illegal Memory Address, die er versucht hat zu dereferenzieren. Mhm. Dann ist, so langsam hatte man so den Eindruck, es könnte was mit Caches zu tun haben.
Oh nein. Ich glaube, es gibt noch einen Indiz dafür.
Es gibt noch.
Lukas ist im Raum.
Lukas ist im Raum, korrekt. Genau. Und dann habe ich noch im Virtual File Subsystem von Linux hatte ich dann noch so einen ganz üblen Hack eingebaut, dass in dem Augenblick, wo du eine Datei öffnest, er die komplett einliest.
Ja.
Was dazu geführt hat, dass das System auf einmal gebootet hat. Mit Kompression.
Was ändert das? Was ändert
das? Soweit ich das verstanden habe, korrigiert mir, wenn ich da falsch liege, wird
nicht dumm.
ist mein Verständnis, dass zum Beispiel, also ein Executable kann ja relativ groß sein. Mhm. Und in dem Augenblick, wo er den, also er von Systemd hat er quasi den, das ist eine Elf-Datei, die hat er geparst, hat gesehen, ich brauche verschiedene Bibliotheken noch zur Laufzeit und hat aber zum Beispiel von dieser...
Der Teil hat ja dann auch noch geklappt, ne? Also es ist ja nicht so, dass er das erste Byte quasi von der Datei gelesen hat und das ging schon schief, sondern Er hat ja den Elf-Header gelesen und so.
Genau, gepasst. Du hast auch gesehen, also ich habe mir noch Debug-Ausgaben reingemacht, welches File er gerade lesen will. Hat gesehen, okay, Systemd geht los, liest er ein paar Blöcke ein. Dann holt er sich libc als nächstes, ja, glaube ich, ja. Noch ein paar andere Sachen. Und wenn man dort quasi, und da liest er bloß erstmal partiell was ein, was er gerade braucht. Und wenn noch andere und.
Immer so die Header und so wahrscheinlich.
Na, das, was gerade für den Kontext interessant ist, bis es halt
so. Gerade angefasst wird, das ist das Demand-Paging von Linux.
Tja.
Das heißt, ich verfolge Adressen, bekomme einen Page-Fault und sage, oh, diese 4K-Page habe ich noch nicht im Speicher. Also gehe ich mal zu meinem Block-Device und hole mir diese 4K.
Genau.
Und dann mache ich weiter mit der Ausführung.
Genau, und da habe ich halt quasi als Hack. Als
normalerweise passiert es halt immer nur, wenn jemand fragt. So, also, ich möchte diese Page haben, dann
ja.
Geh mal gucken und hol die halt.
Genau, und dort habe ich dann quasi so als Hacky Workaround eingebaut, dass er die komplette Datei versucht einzulesen. Wenn er sie öffnet, dann liest bitte alles.
Ja.
Und damit
holst du in den Cache rein.
Genau, ja, und damit ist es, soweit ich mich erinnere, noch bis in User Space angekommen. Genau. Ja, und an irgendeinem Punkt war ich dann mit meinem Latein erstmal am Ende oder beziehungsweise hat auch relativ viel Zeit schon reingesenkt, dass ich einen Bugreport geschrieben habe, den dann, ja.
Hallo, lieber IroFS Maintainer.
Genau, der GAU.
Mein Dateisystem ist leider kaputt.
Ja. ich habe die ganzen Dinge, die ich versucht habe, beschrieben, was ich bis jetzt rausgefunden hatte. Habe jetzt noch nicht also die Vermutung mit Caches hatte ich nicht geäußert. Habe das im Dezember letzten Jahres diesen Bugreport eingereicht. Dann ging es ein bisschen vorwärts und rückwärts. Hatte noch Debugging-Code bekommen, aber das sah alles gut aus, also auch die ich glaube, ich hatte dann über die Pages, die er gelesen hat, Hashes erzeugt und ja, genau, die Details entgehen mir gerade, aber auf jeden Fall auch der RoFS-Mentierer hatte dann in dem Augenblick gesagt, okay, er hat selber keine 32-Bit ARM-Devices, auf denen er es testen kann.
Weil alle Smartphones mittlerweile 64-Bit-Systeme sind.
Genau, und hat dann halt, ja, also genau, und dann ist es eigentlich so ein bisschen liegen geblieben. Ich hatte dann erstmal pragmatischerweise gesagt, okay, wir nehmen jetzt einfach SquashFS weiter, ich hatte keine Zeit mehr, wollte es mir dann noch anschauen. Und das ist dann erstmal liegen geblieben. Bis diesen Jahr im Juli jemand anders in genau dasselbe Problem gelaufen ist. Oder fast genau dasselbe Problem.
Ja.
Genau. Das war Jan, der bei Siemens arbeitet. Ich habe den Nachnamen, hatte ich vorhin falsch ausgesprochen.
Kiska.
Jan Kiska, genau. Dem ist auf einem 32-Bit Armboard was Ähnliches passiert. Dort haben sie ein RoFS gemountet, ich glaube ein anderes Root-File-System genommen und was auch, versucht eine Datei auszuführen oder eine Executable auszuführen und da kam es zu einem ähnlichen Problem. Mhm. Ich glaube, das war ein BeagleBone Black.
Genau. Oh, das ist ja schon, also A, es ist nicht dein Board.
Richtig.
B, es ist nicht mal dein Prozessor, denn.
Korrekt, das ist ein TI, glaube ich.
BeagleBone Black, ja, das ist so ein. Hier. Lukas, du weißt doch alles. Was ist das für ein Prozessor?
AM35 irgendwas.
Ja, guck.
Auch ähnlich alt wie der MX6. Aber noch ein bisschen älter, mit nur einem Core.
Ui. Hat er das ausprobiert.
Der hat das ausprobiert, hat auch einen Bugreport geschrieben. Er meinte so, er hat auch verschiedenste Dinge ausprobiert, dass es da auch zu einem Problem gekommen ist. Und dann, ich weiß gar nicht, welche Hinweise es in seinem Bugreport waren, ist Gau auf die Idee gekommen, okay, bau doch mal bitte an dieser Stelle ein Decache-Flush ein auf die Memory-Page. Und dann war das Problem gelöst.
Lukas, du kommst gleich ins Spiel. Ich muss meine Frage formulieren. Erstmal, was sind die Gemeinsamkeiten, was sind die Unterschiede zwischen diesen Prozessoren? So was, also ist das relevant so? Was, welche Architektur das ist? So?
Nee. Doch. An der Stelle sollte es eigentlich keinen Unterschied geben.
An der Stelle sollte es
überhaupt. Aber also, wir wissen, die Realität, in der Realität gibt es dann doch immer irgendwelche Unterschiede. Also theoretisch glaube ich, hätte das Problem auch auf jeder anderen ARM-Architektur, also auch ARM64, auftreten können. Das ist nur offenbar in der Realität nie aufgetreten.
Okay. Das macht das ganze Thema ja noch viel relevanter.
Richtig.
Weil schon der Großteil der IROFS-Einsatzsituation ja ARM64 ist.
Ja. Ich sehe nichts in diesem Bug, was ARM32 spezifisch wäre. Es hätte genauso gut auf
ARM64 aus. Darum bereite ich mich nicht vor auf diese Folgen. Das wusste ich gar nicht. Ja, sehr gut. Die Worte, die Stefan hat gesagt hat, die Cache-Flasche.
Genau, Cache. Data Cache-Flasche. Von der Page, von der Memory-Page, wo die dekomprimierten Daten gelegen haben.
Ja. Warum ändert das was?
Vor allem User Space. Die wird ja dekomprimiert, wird ja im Kernel Space.
Caches, ja. Also, wir kennen ja alle die drei großen Probleme der Informatik. Cache-Flashes, Invalidierungen und Off-by-One-Errors.
Und wie man Variablen benannt. Das ist noch
ja.
Das andere.
Ja. Also in diesem speziellen Fall ist schon der erste Hinweis erstmal, dass es ohne Kompression nicht auftritt.
Natürlich.
Wenn man jetzt rückwärts geht und weiß, was die Lösung ist, kann man natürlich voll toll erklären, warum das vorher nicht aufgetreten ist, worüber man sich vorher tierisch den Kopf zerbrochen hat. Und der relevante Unterschied ist erstmal, wenn ich keine Kompression habe, muss der Kernel nichts mit den Daten machen. Das heißt, er sagt der EMMC oder dem Controller auf dem SOC Bescheid, ich hätte gerne diese Daten im RAM, und zwar an dieser Stelle. Das heißt, das passiert alles per DMA. Und dann überträgt der Controller für die EMMC die Daten von der EMMC an eine bestimmte Stelle im RAM. Und danach, wenn ich dann Executable ausführen will, habe ich einfach nur aus dem User Space ein Mapping auf diese Stelle im RAM und lasse meine CPU halt darauf los und sage, führe mal das aus, was da an dieser Stelle liegt.
Also, warte mal. wir haben eine ausführbare Datei.
Ja.
Die hat ja so einen Header und sowas, der ist schon gepasst und so. Alles ist in den Speicher gemappt, aber nicht geladen. An ausführbaren Dateien. Was?
Genau.
Was heißt das? Also, was heißt das?
Also, Demand-Paging von Linux funktioniert so, dass ich einfach den kompletten Bereich, den die Datei abdeckt, also keine Ahnung, für ein Systemd vielleicht so ein Megabyte oder sowas, erstmal in den Adressraum im User Space von dem Prozess einblende und dann sage, fang doch einfach weiter an auszuführen.
Hier von Adresse 105 bis Adresse 105 plus
1000 Megabyte.
Plus eine Million in binär.
Genau.
Ist diese Datei. So, und genau. Sobald jemand versucht, sie zu lesen, sagt der Kernel.
Ich einen Page Fault.
Ja.
Das ist erstmal ein Hardware-Mechanismus. Das heißt, in den Page-Tables steht drin, da darf man nicht zugreifen. Das ist das, was der Kernel am Anfang da reinschreibt und sagt, ich habe dir zwar das Mapping dahingelegt, aber du darfst trotzdem nicht darauf zugreifen. Das heißt,
wenn jemand versucht, es zu tun, dann sag genau. Doch mal Bescheid.
Genau, dann bekomme ich einen Page-Fault. Mhm. Das ist einfach eine Exception auf der CPU, woraufhin der Kernel wieder losgeht und sagt, okay, jetzt hat tatsächlich jemand versucht, diese Page zu lesen. Also sollte ich vielleicht losgehen und sie auch mal vom Speicher holen. Und dann macht der Kernel genau das. Er programmiert entsprechend den EMMC-Controller und sagt,
in dem Fall, dass keine Kompression verwendet wird, weil dann ist ja einfach das, was in der EMMC liegt, genau das, was auch in den RAM
Genau. In dem Moment programmiert er einfach den EMC-Controller, sagt, mach da mal DMA hin. Sobald der DMA-Transfer fertig ist, sagt der Kernel dem User-Space-Prozess, jetzt darfst du weiterlaufen. Ich habe dir da was hingelegt, schreibe die Page-Tables um, so dass es jetzt tatsächlich auf die Page im RAM zeigt und der Prozess darauf zugreifen kann. Ja. Dann kann der Prozess da weiterlaufen, bis er auf den nächsten Page-Fault trifft.
Was heißt, dass EroFS in dem Fall ja eigentlich nicht viel mehr macht als die, ich möchte dieses Offset haben und es liegt da und da in der EMMC.
Genau. An der Stelle ist das Filesystem nichts weiter als eine große Lookup-Tabelle, die sagt, wenn du diese Stelle in dieser Datei lesen möchtest, dann liegt das an dieser Stelle auf dem Block-Device. Mehr passiert dann nicht. Der Rest ist DMA.
Und das ist, wenn wir uns zurückerinnern, das ist auch der Fall, der funktioniert hat.
Genau.
Korrekt.
Ja.
So, wenn ich jetzt Kompression dazwischen schiebe, passiert was anderes. Dann habe ich genau denselben Page-Fault, der mir sagt, ich möchte von dieser Datei den ausführbaren Text gerne zugreifen. Und dann programmiert der Linux-Kernel den DMA-Controller auf dem EMMC-Controller wieder so, aber diesmal nicht direkt auf die Page, die dann auch im User Space zugreifbar wird, sondern erstmal in der interne Page, wohin der DMA-Transfer geht. Sobald der fertig ist, geht der Kernel los, schmeißt seinen Dekompressor an, dekomprimiert die Daten und legt sie in die Page, die er dann am Ende in den User Space mappt. Das heißt, in dem Falle fasst der Kernel tatsächlich die Daten einmal an, wie am Ende von dem Prozess ausgeführt werden sollen.
Und es ist schlussendlich halt auch der Kernel in Software, der die Daten in diese Page reingeschrieben hat. Was anders ist als in dem Fall zuvor, wo es halt der DMA-Controller gewesen ist, der es da hingeschrieben hat.
Genau. In dem einen Fall nutze ich die CPU zur Dekompression, in dem anderen Fall habe ich einfach nur einen DMA-Transfer und die CPU. Also der Kernel fasst mit der CPU die Daten nicht an, sondern sagt nur dem User-Space-Prozess Bescheid. Du findest die Daten jetzt da.
Aber das ist jetzt ja nichts, was selten passiert, dass der Kernel Daten schreibt, die in den User-Space gehen sollen.
Richtig.
Das heißt, aber das, was da eben fehlte, das muss man das immer machen?
Ja.
Aha.
In dem Fall, wo Caches dazwischen kommen, muss man plötzlich auf ARM-Prozessoren explizit die Caches synchronisieren. Weil der User Space und der Kernel unterschiedliche Ansichten haben. Das ist eine sehr interessante Eigenschaft von Caches, dass über die Adressen, da muss man vielleicht einen Schritt zurückgehen.
Ich habe gerade die, ich werde auch versuchen, die passenden Fragen zu stellen, aber wenn dir was einfällt, ja, dann das auch gerne. Ich habe wieder meine Moderationsdinger auch rübergeschoben. So, also, Caches.
Caches also, sind erstmal einfach nur kleine Stücken Speicher, die deutlich schneller sind als mein DRAM.
Also es gibt ja nur auch ganz verschiedene Dinge, die man Caches nennt.
Richtig.
So, also, wir meinen jetzt nicht zum Beispiel den
Page-Cache.
Browser-Cache, wo der mal was runtergeladen hat und das ins Dateisystem legt, sondern so einen richtigen Hardware ist.
Genau.
Ein richtiges Ding. So.
Das ist ein richtiges Ding, was einfach mit auf dem Chip sitzt.
Also auch wirklich auf dem Silizium, auf dem auch der Prozessor sitzt, weil das halt die erste Anlaufstelle ist, um Daten, die zum Beispiel im RAM liegen, zu cachen. Ja.
Warum? Warum braucht man die dann?
Warum braucht man die
denn? Der RAM ist doch so schnell.
Ja.
Nein. Das habe ich, glaube ich, auch schon mal in irgendeinem Vortrag groß ausgewälzt, deswegen hier nur in Kurzform. Aber DRAM ist ungefähr seit den 90er Jahren hat sich die Bandbreite vervielfacht. Die Latenz für den Zugriff auf den DRAM ist aber eher schlechter geworden. Das heißt, Wenn ich auf eine einzelne Speicherstelle im DRAM zugreifen möchte, ist es heute potenziell langsamer als Mitte der 90er Jahre. Also, als du gerade so.
Abitur gemacht.
Mitte der 90er Jahre. Das ist, als ich eins war.
Genau, so ungefähr, genau. Ja. Das heißt, da hat sich die Technik nicht weiterentwickelt oder sogar eher zurückentwickelt. Das heißt, um halt gerade die größeren Bandbreiten zu erreichen, ist halt die Latenz ein bisschen hochgegangen. Das ist nicht, weil wir alle doof sind und deswegen das langsamer machen, sondern das ist halt einfach der Zusammenhang. Und deswegen versucht man natürlich Dinge, die man öfters braucht, so nah wie möglich und so schnell wie möglich irgendwo da hinzulegen, wo die CPU drauf zugreifen kann. Das heißt, so ein modernes SoC oder jeder moderne Prozessor hat normalerweise mehrere Stufen Caches, die in den Cache-Stufen, die hinteren Cache-Stufen sind potenziell eher größer. Das heißt, da kann ich mehr Daten hinterlegen. Dafür sind sie langsamer. Immer noch deutlich schneller als der DRAM, aber langsamer. Und umso näher ich an die CPU komme, also dann am Ende irgendwo der L1-Cache, da bin ich ganz nah an der CPU. Der ist ganz klein, der ist dafür aber auch sehr schnell.
Hast du eine Ballpark?
Auf dem MX6 zum Beispiel haben wir einen L2-Cache, der so 1 Megabyte groß ist, glaube ich. Und dafür auch ordentlich Latenz hat, also sowas wie 30 Taktzyklen oder sowas, und ein L1-Cache, der dann irgendwo im Bereich 64 Kilobyte liegt, dafür aber nur 3 Taktzyklen von der CPU braucht für den Zugriff. Und wenn ich zum DRAM rausgehe, bin ich dann in den 100er Taktzyklen.
Okay, und so ein Cache. So ein Cache funktioniert, also er sagt halt, ich habe diese Adresse, also ich möchte gerne den Inhalt dieser Adresse haben. Und dann guckt er nach, ob der da drin ist.
Genau. Die CPU sieht entweder auf ihre Instruction-Seite, also auch Instructions werden gecached, weil ich ja hoffentlich... Ja,
wenn du halt sagst, 30 Taktzyklen ist die Latenz schon vom Cache.
Genau.
Dann kannst du halt nicht eine Instruktion pro Takt ausführen, wenn du...
Genau. Wenn ich jedes Mal zum DRAM gehen müsste, würde ich jedes Mal 200 Taktzyklen warten, bis ich das Ergebnis habe und weiß, was ich überhaupt ausführen soll. Ja. Das wäre verdammt langsam. Deswegen habe ich natürlich auch einen Instruction-Cache, der dann halt die Teile vorhält, die ich entweder schon mal gebraucht habe, temporale Lokalität, also ich habe das schon mal ausgeführt und hoffe darauf, dass ich es wohl bald wieder ausführen muss. Mhm. Also entweder in Schleifen, da ist das ja ganz klar, wenn ich immer wieder dasselbe ausführe. Das ist total toll für den Prozessor. Aber vielleicht auch, ich führe zwischendurch komplett andere Funktionen aus und komme dann wieder zurück auf, ich möchte diese Funktion wieder ausführen. Also habe ich da irgendwo einen Cache, der halt Dinge, die ich schon mal ausgeführt habe, vorhält. Genauso bei den Daten. Dinge, auf die ich schon mal zugegriffen habe, halte ich im Cache. Und natürlich vergrößert er halt auch die Zugriffsatomarität. Also ich habe Cache-Lines, die vielleicht 64 Byte groß sind. Das ist so das Normale, was wir auf Prozessoren heute so finden. Und der Prozessor sagt halt, ich möchte jetzt vielleicht nur diesen Integer an der Stelle lesen. Also 32 Bit. Mhm. Und in dem Moment, wenn ich es nicht im Cache finde, habe ich einen Cache-Miss, dann gehe ich raus zum DRAM, lade aber einmal komplett die Cache-Line. Also ich hole in einem Rutsch 64 Byte vom DRAM ab.
In der Hoffnung, dass das...
In der Hoffnung, dass ich dann vielleicht in den nächsten Instruktionen vielleicht den Datenwert, der genau daneben liegt, ausführen möchte oder lesen möchte und damit ihn vielleicht schon im Cache finde, wenn ich ihn dann brauche.
Das heißt, wenn ich ein Programm schreibe, was ein Byte alle 64 Byte einmal auslesen würde, dann wäre das das absolut unoptimalste, was man cache-mäßig machen kann.
Ja. Okay. Mhm. Kommt natürlich auf die Cache-Line-Größe an, aber
64
Byte halt, ist so das, ja, worauf sich die meisten Leute
also das heißt, geeinigt haben. Wenn ich halt eine Speicheradresse habe, dann wird die auf 64 Byte gerundet, genau. Und dann wird mit dieser Adresse nachgeguckt im Cache.
Genau. Mhm. Genau. Und das ist auch der Punkt mit den, wie funktioniert eigentlich so ein Lookup in einem Cache? Also irgendwo habe ich eine Speicheradresse,
ja,
die, wo ich rausfinden möchte, liegt die jetzt im Cache oder nicht. Mhm. Und wenn ich ein 64-Byte-Cache-Line habe, schneide ich als erstes mal hinten 6-Bit ab und sage, damit ist das auf die 64-Byte gerundet. Mhm. Und dann nehme ich einen Teil vom Rest der Adresse. Also so ein Cache besteht halt einfach aus Sets und Ways. Das heißt, Sets sind einfach nacheinander liegende Cache-Lines, die eine bestimmte Adresse einfach abbilden. Das heißt, wenn ich 4 Sets habe, nehme ich jetzt die nächsten 2 Bits dieser Adresse und wähle danach aus, in welchem Set vom Cache ich überhaupt nachgucken will.
Ja.
Der einfachste Cache hat einfach nur noch einen Way. Das heißt, ich habe für jede Adresse, die ich habe, genau eine Stelle, wo ich nachgucken kann.
Wenn ich dann halt alle... Wie viele hast du jetzt ungefähr gesagt? Wie viele Sets gibt es so ungefähr?
Das kommt auf die Caches an. Das ist ganz unterschiedlich. Okay. Ja. Bleiben wir mal beim ganz einfachen Beispiel. Wir haben einen Way, also eine Stelle, wo wir das pro Adresse reinschreiben können und vielleicht 4 Sets, um ganz einfach zu machen. Ein realer Cache hat irgendwie 128, 256, irgend sowas. Um es ganz einfach zu machen, nehme ich dann die nächsten 2 Bits der Adresse und wähle damit halt aus den 4 Stellen, die ich im Cache zur Verfügung habe, die Stelle aus, wo ich nachgucken würde, ob ich vielleicht die Daten schon da habe.
Ich wollte mein maximal unoptimales Programm weiterdenken. Das wäre dann, das würde ich dann ja so bauen, dass ich immer ein Byte alle 64 mal 4
genau, dann Bytes kommst du wieder auf dieselbe
Cache. Das heißt, ich würde immer dieselbe Cache-Spalte nachfragen?
Nein, wenn ich die nächsten 2 Bits nehme aus der Adresse, die du mir von der CPU gibst, dann laufe ich einmal durch die 4 Speicherstellen, die ich im Cache habe, durch. Das heißt, bei den ersten 4 Zugriffen lade ich jeweils die Line in den Cache. Und beim 5. Zugriff stelle ich fest, oh, da ist schon was im Cache, das entspricht aber nicht der Speicherstelle, die ich haben möchte.
Ja.
Und das ist der Teil, also das eine ist das Indexing in den Cache, die 2 Bit, die ich da nehme, um die Speicherstelle auszuwählen. Und das andere ist das Tagging. Das heißt, ich habe in dem Cache nicht nur die Cache-Line liegen mit den Daten, sondern ich habe auch den Rest der Adresse, den ich nicht für das Indexing genutzt habe, als Tag da drin liegen. Und den vergleiche ich jetzt auch noch mit. Um zu sagen, wenn ich im Cache feststelle, da ist eine valide Cache-Line und ich möchte darauf zugreifen, möchtest du ja beim 5. Zugriff jetzt nicht wieder denselben Speicher
nicht
bekommen.
Nicht dieselben Daten rauslesen, sondern
wie beim ersten Zugriff.
Zu einer anderen Adresse.
Genau, gehört ja zu einer anderen Adresse. Das heißt, der Rest von der Adresse ist der Tag, den vergleiche ich und stelle fest, oh, keine Übereinstimmung. Mhm. Und dann habe ich in Hardware 2 Möglichkeiten, wenn die Cache-Line nur fürs Lesen war, also clean ist, der Prozessor hat sie nicht verändert, kann ich sie einfach verwerfen und hole mir jetzt die neuen Daten aus dem DRAM und speichere sie an der Stelle. Genau, Indexing und Tagging im Cache. Und jetzt wird's interessant, wenn wir nämlich für dieses Problem die L1-Caches angucken auf der Architektur.
Ja. Das heißt, die verschiedenen Cache-Level verhalten sich auch noch unter... Cool. Ja,
genau.
Ja. Okay, kommen wir dann dazu.
Deswegen die Unterscheidung zwischen Indexing und Tagging.
Ja.
Bei der L2-Cache auf dem MX6 ist ein physically indexed, physically tagged Cache. Das heißt, ich verwende für beide Teile zum Indexen und Taggen eine physische Adresse. Das heißt, nach der Übersetzung durch die Page Tables von der virtuellen Adresse des Programms, wo irgendwas gemappt ist, auf eine echte Adresse im DRAM, physical.
Ja, also wenn du wirklich wenn du Adressleitungen hast, die aus dem Prozessor rauskommen, ich glaube, es ist gar nicht mehr so richtig so, ne? Aber nehmen wir es mal an, dann wären das wirklich die Bits, genau, also diese Adressbits, wie sie wirklich aus dem Prozessor rausgehen, genau, wie sie wirklich im RAM sind.
Genau. Ja. Die verwende ich beim L2-Cache auch für das Indexing und für das Tagging.
Das klingt für mich nach der logischsten Variante.
Genau. Das genau, klingt total einfach und ist auch wichtig, wenn man irgendwo Hardware-Kohärenz mit externen Teilen haben möchte.
Ja.
Vielleicht ein anderer Podcast.
Oh ja, das mit der Kohärenz, das sagst du schon so oft und so richtig verstanden.
Das klingt erstmal logisch, ist aber ein Problem, wenn ich einen verdammt schnellen Cache haben möchte. Und wie wir gelernt haben, der L1-Cache ist der sehr, sehr schnell sein, im Vergleich. Alter. Genau. Für eine physische Adresse muss ich nämlich irgendwo eine physische Übersetzung machen. Also ich muss irgendwo von der Adresse, die das Programm, was gerade ausgeführt wird, die virtuelle Adresse, ja, zu der physischen Adresse kommen. Das heißt, wenn ich für Indexing und Tagging die physische Adresse nehme, muss ich erst die Adressübersetzung machen und kann dann in meinem Cache nachgucken. Mhm. Deswegen sind die meisten Caches oder die meisten L1-Caches virtually indexed, physically tagged. Das heißt, ich kann mit der virtuellen Adresse, die ich direkt vom Prozessor bekomme oder von dem ausgeführten Programm bekomme, schon mal anfangen nachzugucken, was ich denn so im Cache habe. Das heißt, ich kann schon mal die Line laden, ich kann schon mal den Tag aus dem, also so ein Cache ist ja auch nur SRAM, das heißt, okay, ich lade das schon mal in interne Logik und lade da schon mal den Tag und habe dann hoffentlich in derselben Zeit die physische Übersetzung gemacht, die ich dann brauche, um nachzugucken, ist denn das, was ich hier im Cache liegen habe, das, was ich gerne hätte.
Aha.
Und deswegen. Das heißt, ich kann Dinge parallelisieren. Das heißt aber auch, ich habe, wenn ich eine andere virtuelle Adresse habe, kann ich jetzt plötzlich, oder ich kann ja bei virtuellem Speicher,
ja,
zwei virtuelle Adressen haben, die auf dieselbe physische Adresse zeigen.
Ja.
Und das ist ja auch genau das, was passiert, wenn wir den normalen VM-Split vom Kernel haben, also der, angenommen, das wird halbe-halbe aufgeteilt, das ist eine ganz normale Einstellung vom Kernel, das heißt, die obere Hälfte des Adressraums ist das, wo der Kernel sich aufhält, mhm, und die untere Hälfte des Adressraums ist das, wo sich der User Space aufhält. Mhm. Die haben die gleichen Page Tables. Ich schalte nicht die Page Tables irgendwie um zwischen dem Wechsel zwischen Kernel und User Space. Mhm. Habe aber jetzt für genau den Fall, den wir hier haben, jetzt den Fall, dass der User Space eine Ansicht darauf hat, wo sich ein bestimmtes Datum befindet. Und der Kernel hat eine andere virtuelle Adresse. Das heißt, wenn ich jetzt vom Kernel da auf dieselbe physische Adresse zugreife, wie vom User Space, mhm, habe ich zwei verschiedene Stellen im Cache, auf die das mappt. Das, ja, heißt, ich habe potenziell zwei Stellen im Cache, wo dieselbe physische Adresse gecached werden kann.
Die sind nicht normal und die sind nicht unbedingt kohärent.
Die sind jetzt nicht kohärent.
Also.
Der Kernel schreibt während der Dekompression, mhm, also er liest die komprimierten Daten und schreibt die dekomprimierten Daten raus. Beim Rausschreiben geht es auch nicht direkt in den DRAM. Die Caches sind alles Write-Back-Caches, das heißt, es landet erstmal im Cache. Mhm. Muss nicht unbedingt bis in den DRAM rausgeschrieben werden. Das heißt, der Kernel legt diese Daten, die er gerade dekomprimiert hat, in eine Speicherstelle im Cache und sagt dem User Space, okay, ich bin fertig mit Dekomprimieren, du kannst weitermachen mit der Ausführung. Jetzt kommt der User Space, liest über eine andere virtuelle Adresse, ja, dieselbe physische Speicherstelle, also soweit sollte das hoffentlich alles funktionieren, dass es auf dieselbe physische Speicherstelle, ja, zeigt, liest aber eine andere virtuelle Adresse und findet deswegen im L1-Cache entweder halt keinen Eintrag dafür oder irgendetwas anderes und geht halt hin und lädt das aus dem DRAM. Dort ist es aber vielleicht noch gar nicht angekommen, weil es noch im Cache hängt an der Einstelle, wo der Kernel es hingelegt hat. Und dann bekomme ich im User Space random Daten. Das heißt, obwohl ich auf derselben CPU bin, mit demselben Cache, muss ich explizit vom Kernel aus sagen, Flasche, bitte diese Speicherstelle so weit in der Cache-Hierarchie nach unten, dass wir bei Physically Index Physically Tagged ankommen. Und genauso muss ich für die User Space virtuelle Adresse sagen, invalidiere die Cache-Line, falls der User Space Prozess dort schon per Prefetching oder wie auch immer Daten in den Cache geladen hat, müssen die invalidiert werden, sodass der User Space Prozess dann die geflashten Daten wieder von diesem Cache Level zieht. Und dann sieht der User Space die Daten, die der Kernel gerade geschrieben hat. Und das ist genau der Fix, der bei AeroFS gerade eingebaut wurde.
Interessant. Soll ich das nochmal zusammenfassen? Oder?
Aber erzähl mal, was interessant fände ich jetzt noch zu wissen, wenn ich angefangen habe, also wenn ich dann quasi gezwungen habe, noch die gesamte Datei einzulesen und es dann nicht reingelaufen bin, ob es denn dort zu einem passiert ist, dass quasi die Daten aus dem L1-Cache in den L2-Cache gekommen sind.
Wahrscheinlich ist genau das der Fall.
Und dann in dem Augenblick ist nicht mehr diesen Mismatch und diese Inkohärenz. Also was heißt Mismatch?
Genau. Wenn du viele Daten einliest, wir haben gelernt, der L1-Cache ist klein, der ist vielleicht 64 Kilobyte groß. Das heißt, wenn ich jetzt eine Datei einlese, die ein Megabyte groß ist und die dekomprimiere, dann lande ich ja zwangsläufig, wie in deinem Beispiel vorhin, wieder auf denselben Speicherstellen. Und in dem Moment habe ich halt eine Cache-Line, die modified ist. Und wenn ich diese Cache-Line für andere Daten brauche, wird halt diese Cache-Line einfach zurückgeschrieben in die unteren Hierarchie-Level. Das heißt, nachdem ich einmal 64 Kilobyte gelesen habe und dekomprimiert habe, dann fängt halt an, der Anfang von der Datei schon wieder rausgeschrieben zu werden aus dem Cache in den DRAM. Und wenn ich dann wieder anfange, von vorne die Datei auszuführen, dann finde ich halt im Cache auch wieder die richtigen Daten oder ziehe mir die richtigen Daten in den Cache.
Also ein Cache-Flush über Umwege.
Genau. Ein Flush über ein Capacity-Less.
Wir müssen das nochmal neu aufrollen. Der Kernel hat sich in seiner Sicht des Speichers, das heißt jetzt zum Beispiel in der oberen Hälfte des Speichers, hat er sich einen Buffer reserviert, wo er die Daten am Ende hinschreibt. Das habe ich, also der eigentliche Punkt, den ich nicht verstanden habe. Wir haben diesen Split mit User Space hat seine virtuellen Adressen, Kernel Space hat seine virtuellen Adressen.
Ja.
Warum schreibt der Kernel die dekomprimierten Daten denn in eine Kernel-virtuelle Adresse, wenn sie doch an den User Space gehen soll, quasi? Und warum ist das dieselbe physische dann? Wie geht das?
Das sind die virtuellen Adressen, die der Kernel verwendet zum Schreiben.
Ja.
Der Kernel fasst die Adressen des User Space nicht an.
Ah, die bleiben nur, also.
Den unteren Teil des Adressraums, der ist wirklich nur für den User Space Prozess und der wird halt vom Kernel geupdatet, wenn er halt Pages irgendwo dahinter legt und Demand Paging macht. Aber ansonsten fasst der Kernel diese Pages nicht an. Er schreibt nie irgendetwas durch diese Adressen.
Das heißt, der einzige Grund dafür, dass die halt, also dass dieses Mapping gibt und dass es auch so bleibt, ist, dass man halt nicht zwei Page Tables braucht für.
Genau.
Ich befinde mich, also ich habe einen System Call gekriegt und deswegen befinde ich mich jetzt im Kernel und dann müssen wir zurück und dann musst du alles wieder neu umbauen, sondern.
Genau, weil ich ja auch wieder für die Translations, also die Übersetzung zwischen virtueller und physischer Adresse, habe ich auch wieder Caches in der CPU drin. Und damit ich die für den Übergang zwischen User Space und Kernel nicht jedes Mal entsorgen muss, weil ich die Page Tables umschalte, habe ich einfach einen Satz an Page Tables, den sowohl der Kernel als auch der User Space Prozess verwenden. Und die teilen sich halt einfach den Adressraum. Okay. Aber trotzdem fasst der Kernel nie direkt Adressen an, die dem User Space gehören.
Okay.
Das sobald heißt, ich mich im Kernel befinde, sobald ich den Syscall gemacht habe, verwende ich exklusiv nur noch die Adressen vom Kernel.
Okay. Das heißt, wir sind jetzt im Kernel. Er hat eine Sicht auf, also er hat mal einen Puffer rausgegeben, wo halt, also wo er gesagt hat, hier ist
der Kernel hat irgendwo eine Page reserviert, in der er sagt, da möchte ich jetzt die dekomprimierten Daten hinschreiben.
Genau.
Das ist die physische Speicherstelle.
Ja.
Und diese mappt sich der Kernel, entweder ist es schon gemappt oder der Kernel mappt sie sich halt in seinen Adressraum und schreibt über dieses virtuelle Mapping in diese Page.
Genau, und dieselbe Page ist auch für den User Space gemappt, weil der soll da ja drauf ausführen.
Genau, das ist der Punkt, wo beim Page-Fault dann die Page-Table für den User Space entsprechend aufgesetzt wird und gesagt wird, jetzt liegen da tatsächlich Daten hinter diesem Mapping. Und damit update ich die Page-Tables, sodass der User Space halt über seine virtuelle Adresse genau die Daten findet.
Ja. So, und der Punkt, wo es jetzt durcheinander gegangen ist, ist, dass der Kernel hat Daten rausgeschrieben und hat sie halt nach seiner Sicht, mit seinen virtuellen Adressen, ist dann im Cache gelandet.
Genau.
Und ist da auch drin geblieben.
Genau. Weil es vielleicht nur eine 4K-Page war, die ich dekomprimiert habe und die passt wunderbar in den L1-Cache.
Ja. Und niemand hat den Cache gezwungen, das halt wirklich bis in den RAM durchzupropagieren.
Richtig.
So. Aber der Kernel hat halt, ne, es liegt da drin. Also ich habe es ja geschrieben.
Genau.
Das heißt, wir gehen jetzt zurück an den User Space.
Genau. Jetzt darf der User Space das finden,
was ich da gerade geschrieben habe. Hol dir das da mal wieder raus und der liest es halt auch. Geht mit seiner virtuellen Adresse, die eine andere ist, findet nichts im Cache oder was Altes.
Oder was Altes, genau.
Und geht dann entweder zum DRAM oder nicht. Was aber auch egal ist, weil da halt Mist drin steht.
Genau. Weil die Daten noch nicht in den DRAM zurückgeschrieben wurden.
Versucht, also führt das aus und Illegal Instruction oder irgendwas wird dereferenziert oder.
Auf jeden Fall.
Was auch immer halt vorher an der Speicherstelle stand.
Ja.
Vielleicht ist das dann kaputte Instruktion oder es ist eine valide Instruktion, die die CPU ausführt, aber sie hat halt einen falschen Pointer und dann landet sie halt in Nirvana.
Und du hast gesagt, bei allen ARM32-Systemen ist das so?
Die ARM-Architektur erlaubt es, Caches als Virtually Index zu bauen.
Alle. Okay.
Nein, also, ja. Und da kommt halt dann der Unterschied zwischen Architektur und Mikroarchitektur irgendwo ins Spiel. Mhm. Also zum Beispiel auch, ich möchte nicht sagen, dass x86 vielleicht nicht auch Virtually Index Caches hat. Aber x86 hat Legacy und muss deswegen immer so tun, als wären alle Caches physically indexed. Das heißt, x86-Prozessoren haben einfach Hardware-Logik da drin, die erkennen kann, wenn zwei virtuelle Adressen auf dieselbe physische Adresse zeigen und macht dann in Hardware diesen ganzen Cache-Flush und Invalidate-Tanz.
Und so kriegen sie den Transistor-Count hoch.
Genau. Das ist tatsächlich der Unterschied, wo halt wirklich mehr Hardware-Logik einfach durch die Architektur notwendig ist, weil x86 halt einfach nicht erlaubt, Virtually Indexed Caches zu haben, die ich dann manuell flashen muss.
Aus Software-Sicht.
Aus Software-Sicht, genau. die Architektur ist immer der Vertrag zwischen Hardware und Software. Und am Ende habe ich eine Mikroarchitektur, die eine bestimmte Architektur implementiert als CPU. Und auch auf ARM hält dich niemand davon ab, ein Physically Indexed Physically Tagged L1 Cache zu bauen. Das ist eine vollkommen valide Kombination oder halt diese Hardware-Logik einzubauen. Mhm. Aber die Architektur erlaubt es dir halt zu sagen, ja, das ist eine Aufgabe, die die Software machen muss. Dass, wenn sie durch zwei verschiedene Sichten aus der virtuellen Adresswelt auf dieselbe physische Adresse zugreift, dann muss die Software halt das entsprechende Cache-Flushing und Invalidieren machen.
Mhm. Und diese Funktion ist quasi unter x86 einfach ein NOAP?
Ja.
Ah ja, weil
genau, also die Funktion im Kernel gibt es unter x86 genauso und die sagt dann halt, ja, hier muss ich halt nichts
fertig.
Tun. Genau. Wird am Ende wahrscheinlich durch den Compiler raus optimiert, aber am Ende von der Linux-Systemsicht sieht es genauso aus. Ich rufe halt eine Funktion auf, die dafür sorgt, dass der Kernel und der User Space auf dieselbe physische Adresse dieselbe Sicht wieder haben. Und ob ich dafür was tun muss oder nicht, das entscheidet der Linux-Kernel dann halt anhand, auf welcher Architektur er läuft. Aber genauso verbietet es dir halt auch die ARM64-Architektur nicht, Caches zu bauen, die genau das brauchen. Weshalb es eher ein Wunder ist, dass es nicht vorher aufgefallen ist und auch schon mal auf einem ARM64-Cache oder System explodiert ist.
Das heißt, wahrscheinlich sind die meisten ARM64-Implementierungen einfach physically tagged oder sie haben irgendeine Detection zumindest drin oder so.
Entweder haben sie eine Detection drin, genau. Oder, was auch einfach sein kann, dass aus reinem Zufall die Adressübersetzung auf die einzelnen Ways zufälligerweise dasselbe Ergebnis produziert. Wenn ich da nicht groß drin rumhäche, sondern halt einfach nur ein Offset in einer Page nehme, dann lande ich vielleicht trotzdem auf derselben Speicherstelle.
Ja, okay, stimmt, ja.
Und dann habe ich zwar theoretisch dasselbe Problem, aber es tritt halt in der Realität nicht auf, weil ich zufälligerweise auf derselben Speicherstelle lande.
Okay. Ja. Haben wir noch irgendwas zu Caches? Hast du so einen raushauen?
Oh Gott.
Nee. Das heißt, die eigentliche Änderung war ja dann nur eine Zeile.
Genau. Die Optimierungen drumherum sind quasi, dass man das Flushing nur macht in dem Augenblick, wo es tatsächlich notwendig ist. Also wenn neue Daten geschrieben wurden, zum Beispiel.
Also wenn dekomprimiert wurde und jetzt gerade ich möchte diese Page jetzt abgeben und deswegen muss ich...
Kohärent, dass es alles kohärent wird, genau. Ja.
Ja. Man muss auch den ganzen Cache auf mal flushen. Wir haben überhaupt nicht gesagt, was flushen ist übrigens.
Das Flushen ist auch ein furchtbarer Begriff. Das ARM Architecture Reference Manual unterscheidet da zwischen Invalidieren und Write-Back.
Benutzen das Wort Flushen gar nicht.
Nein. Also Flushen nicht richtig definiert ist.
Ja.
Genau. Also ich habe zwei Operationen, die ich auf einem Cache machen kann für die Maintenance. Und das ist einerseits halt den Cache zu zwingen, den Write-Back auszuführen, also seinen Inhalt in die nächste Stufe der Memory-Hierarchie zu schreiben. Mhm. Das heißt, auch auf einem System mit mehreren Cache-Levels muss ich dann von innen anfangen und das weiter propagieren. Das heißt, ich mache erst den Write-Back vom L1-Cache. Der landet im L2-Cache.
Also im Cache steht halt drin, hier ist diese Page, diese Cache-Line.
Genau.
Die ist noch nicht in der darunter liegenden Ebene angekommen.
Genau.
Also ich habe
das wiederum steht auch in dem Tag vom Cache drin, da steht dann halt drin, diese Line wurde modifiziert.
Ja.
Das heißt, in dem Moment ist sie halt modified und dann kann ich sagen, ich möchte sie cleanen Was heißt, ich schreibe die Änderungen, die ich in meinem Cache-Level gemacht habe, in das nächste Cache-Level zurück. Mhm. Und damit ist sie, kann ich die Line zwar weiterhin cachen, aber ja, sie ist dann halt clean. Sie ist nicht mehr modifiziert. Sie ist im selben Zustand wie im nächsten Cache-Level.
Mhm. Wenn ich geschrieben habe, ist
dafür
das ja wichtig.
Dafür wird sie dann halt im L2-Cache modified, weil der L1-Cache modifizierte Daten in den L2-Cache geschrieben hat. Ja. Und wenn ich möchte, dass sie dann auch in DRAM ankommen, muss ich dann wiederum zum L2-Cache gehen und sagen, L2-Cache, schreib doch mal bitte deine modifizierten Cache-Lines zurück. Das heißt aber, für den Clean, da kann die Cache-Line trotzdem in dem Cache-Level verbleiben. Sie wird, die modifizierten Daten werden zwar in der Hierarchie weitergeschrieben, aber sie bleibt weiterhin gecached. Das heißt, wenn ich dann nochmal drauf zugreife und...
Das heißt, die Daten sind jetzt im RAM angekommen, aber es hätte in unserem Fall immer noch nicht gereicht.
Genau.
Warum? Stefan.
Lukas.
Ja. Das war gemein. Es hätte nicht gereicht, weil dann ja der User Space gelesen hätte im nächsten Schritt. Und er hätte ja vielleicht eine gecachte, das wäre halt noch unwahrscheinlicher.
Kann aber sein.
Kann aber, das wäre halt noch ein viel besserer Bug gewesen. also es kann halt sein, dass der User Space dann versucht, es zu lesen, vorfindet, die Cache-Line kenne ich schon, die habe ich schon, und halt gar nicht zum RAM zurückgeht, um zu gucken.
Und deswegen muss man invalidieren.
Deswegen muss man?
Invalidieren.
Ja.
Genau.
Das heißt,
also auf der, diese Cleans und Invalidates passieren auch immer auf virtuellen Adressen. Also es gibt eine Möglichkeit, dass man sagt, man cleant den kompletten Cache oder invalidiert auch den kompletten Cache. Aber damit habe ich ja die Chance, dass ich auch Daten, mit denen ich gar nichts zu tun hatte, aus dem Cache rauskegel oder invalidiere. Das heißt, das macht man im normalen Betrieb
nicht. Das wäre nämlich jetzt eine Frage gewesen. Also man macht es nicht für den
gesamten Cache,
sondern einfach nur sagst,
du gehst über die einzelnen Cache-Lines drüber für den Bereich, den du invalidieren möchtest. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt eine 4K-Page dekomprimiert habe, dann gehe ich wieder in 64-Byte-Abständen, weil das meine Cache-Line-Größe ist, und sage für jede dieser Cache-Lines, schreib die mal bitte zurück in das nächste Cache-Level. Und genauso auf der User-Space-Adresse gehe ich auch die 4K, die ich gerade gemappt habe oder neu dahingelegt habe, gehe ich in 64-Byte-Schritten durch und sage jedes Mal, diese Stelle im Cache bitte invalidieren.
Man kann die aber ja auch, also man kann diese eine Page ja dann auch an mehrere Stellen gemappt haben im User-Space nochmal. Muss man dann jede einzelne durchgehen, quasi?
Wenn es mehrere Mappings auf dieselbe Speicherstelle gibt, ja.
Ah ja.
Dann wird der Aufwand noch größer, ja.
Betrifft einen das im User Space, wenn man denselben Speicher, also man kann sich ja auch per M-Map halt dieselben Speicherbereich an verschiedene virtuelle Adressen
mappen lassen? Ja, man kann sich da im User Space genauso in den Fuß schießen. Deswegen sollte man das besser nicht tun.
Okay. Ich weiß, dass GNU Radio das macht, um Roundbuffer effizienter abzubilden. Okay. Ja. Da müsste man nochmal nachgucken. Okay. Ja. Spannend. Ich glaube, jetzt haben wir es, oder? Also man muss Flaschen... Nein! Write-back machen, cleanen und invalidieren.
Richtig.
Und damit man das nicht zu oft machen muss, musste man noch ein bisschen State tracken und deswegen 10 Zeilen statt nur einer.
Genau, also den genauen Line-Count habe ich jetzt gerade nicht
sagen wir mal
im Kopf, aber es wurde ein Dirty Flag eingeführt. Denn wenn das Dirty Flag gesetzt ist, dann wird gecleant.
Ja.
Genau, weil es macht ja auch Aufwand. Also es frisst halt CPU-Zyklen, wenn ich halt in 64-Byte-Inkrements da durchgehe und jedes Mal dem Cache sagen muss, mach bitte etwas.
Und falls du schnell drauf zugreifen willst, ist es natürlich auch gut, die Sachen im Cache später nochmal zu haben und nicht jedes Mal es einfach zu clean.
Spannend. Ich fand es sehr spannend.
Willst du noch? Fixes sind in 6.12 angekommen, 6.15, soweit ich das gerade verfolgt habe. Bestimmt in dem Augenblick, wo die, also in einem wichtigen Kernel.
In allen Stable-Kernels.
Ja, genau. Sollte es wahrscheinlich bis zur, also manche Sachen müssen noch portiert werden, aber genau, bis zur Veröffentlichung der Folge ist es bestimmt.
Ist das da? Ist das da gelandet?
Ja, weiß gar nicht, ob wir in den Shownotes noch die Patches verlinken.
Normalerweise nicht.
Okay.
Das ist alles ein bisschen
Patches
low,
in
der Beschreibung. Low effort. Nein. Ja, damit würde ich sagen, war das Kernel Panic Board on Fire Folge 12 mit Stefan, Lukas und mir, weil ich bin immer dabei. Wer uns erreichen möchte, kann uns schreiben auf info@pengotronics.de. Und worum es in der nächsten Folge geht und wann sie online geht, wissen wir wie immer noch nicht.
Ja. Lasst euch überraschen.
Lasst euch überraschen, korrekt. Tschüss.
Ciao.